Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag, mein Name ist Olaf Junge vom Underdog Verlag. Einmal kurz eine Frage, könnt ihr mich alle gut verstehen? Okay. Unser Autor wird heute aus seinem Buch, das ist Lothar Tietke, und wird aus seinem Buch Mundtot, Stasi-Opfer der DDR-Psychiatrie klagt an, vorlesen, und zwar das erste Kapitel. Ja, dann übergebe ich damit an unseren Buchautor Lothar Tietke. Bitte.
Schönen guten Tag. Verlustreiche Kindheit. Ich wurde im Jahr 1958 in Sassnitz auf der Insel Rügen geboren. Mein Vater, Harry Tietke, war Marineoffizier, meine Mutter Sekretärin. Ich habe einen 5 Jahre älteren Bruder, Udo, und eine 4 Jahre ältere Schwester, Sabine. Harry Tietke wurde Anfang der 1960er Jahre von Sassnitz nach Stralsund an die Offiziershochschule versetzt. 1963 wurde er aus der Marine entlassen. Bis zu meinem 6. Lebensjahr verlief meine Kindheit normal. Meine Mutter arbeitete auf der Post, mein Vater als Waschmaschinenmechaniker. Wir wohnten in einem Offiziersblock in Stralsund. Mein Vater hatte ein Verhältnis mit einer Frau aus unserem Haus, deren Ehemann ebenfalls Offizier war. Ich führte später unzählige Gespräche mit meiner Oma darüber. Daher nehme ich an, dass dieses Verhältnis schon seit vielen Jahren andauerte und der wahre Grund für die Entlassung Harry Tietkes aus der Marine war. 1964 verunglückte meine Mutter bei einem Arbeitsunfall tödlich. Ich war damals 6 Jahre alt. Vermutlich wusste sie von dem Verhältnis meines Vaters und war dadurch stark seelisch belastet. Der Unfall, den sie auf dem Bahnhof verursachte, geschah, weil sie unkonzentriert war. Dies konnte natürlich mit ihrem Unglück in der Ehe zusammenhängen. In Begleitung einer Kollegin fuhr sie auf einem Elektrokarren auf die Gleise und war sofort tot. Ihre Kollegin Frau Müller erlitt dabei schwere Verletzungen. Das war ein einschneidendes Ereignis, das traumatische Auswirkungen auf mich hatte. Als kleiner Junge verstand ich einfach noch nicht, dass Mutter nicht mehr wiederkommen würde. Ich litt so sehr, dass ich stark abnahm. Man schickte mich schließlich zur Kur. In unserem Haushalt lebte unsere Oma. Nach Mutters Tod übernahm sie die Erziehung von meinen Geschwistern und mir. Unser Vater verließ meine Geschwister und mich kurz nach dem Todesfall. Er zog aus unserer Wohnung aus und bei seiner Geliebten, die 3 eigene Kinder hatte, ein. Sie hatte inzwischen eine Wohnung in der Innenstadt von Stralsund gemietet und war geschieden. Die ganze Last der Kindererziehung übernahm meine Oma. Harry Tietke war jedoch weiterhin bei uns gemeldet und holte regelmäßig seine Post bei uns ab. Sonst kam er eher selten. Nur wenn es mal Probleme mit uns Kindern gab. Oma schickte mich 1 Jahr lang in den Kindergarten. Dadurch sollte ich etwas aufgeschlossener werden, denn seit dem Tod meiner Mutter war ich sehr ruhig und verschlossen. Nach dem Kindergartenjahr kam ich auf die Adolf-Diesterweg-Schule, in die auch meine beiden Geschwister Udo und Sabine gingen. Zu Beginn meiner Schulzeit hatte sich meine Gemütslage noch nicht wesentlich verändert, weshalb Udo und Sabine beschlossen, mich zum Judo mitzunehmen. Es war eine gute Entscheidung, denn durch den Sport besserte sich allmählich mein Zustand. In der Schule war ich auf mich alleine gestellt. Zu Recht hat mir keiner geholfen. Udo und Sabine unterstützten sich gegenseitig. Oma hatte mit ihren 65 Jahren aber nicht mehr den Draht, mit mir zu lernen. Ich gab mir Mühe, alles, was im Unterricht erklärt wurde, zu behalten. Nach der Schule tat ich aber nicht mehr viel und lernte eher selten. Die Leistungen, die ich in der Schule erbrachte, waren somit das Resultat des Aufpassens im Unterricht. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, dass meine Noten, wenn man mich entsprechend gefördert und zum Lernen angehalten hätte, bei weitem besser hätten ausfallen können. Stattdessen konzentrierte ich mich ganz auf den Sport. Durch den Kampfsport entwickelte ich Eigenschaften wie Fähigkeiten, wie Zielstrebigkeit, Selbstvertrauen, Konzentration und auch einen gewissen Fleiß. Nach einigen Jahren, in denen ich Sport gemacht hatte, ging es mir gut. Auch meine schulischen Leistungen waren für ein Kind, das nicht viel lernte, nicht schlecht. Viermal in der Woche stand ich auf der Matte, davon trainierte ich zweimal im Leistungszentrum von Dynamo Stralsund. Mit 10 Jahren träumte ich das erste Mal von einer Delegierung zur Kinder- und Jugendsportschule, KJS. Nach einer DDR-Meisterschaft war es dann soweit. Nur knapp verlor ich das Halbfinale gegen einen Sportler vom Sportclub Dynamo Hoppegarten durch Kampfrichterentscheid. Mein Gegner wurde im Finale DDR-Meister. Nach dem Kampf wurde ich von Trainern des SC Dynamo Hoppegarten zum Test nach Berlin eingeladen. Ich freute mich riesig, denn ich wollte Europameister oder gar Olympiasieger werden. Bis zum Aufnahmedatum war es noch Zeit und ich erlegte mir ein zusätzliches Kraft- und Konditionstraining auf, um auch genommen zu werden. Der große Tag kam und ich fuhr mit meinem Sportfreund Gerd Krüger nach Berlin zum Club der Welt- und Olympiasieger. Die Testphase dauerte ungefähr 3 Wochen. Wir waren während dieser Zeit im Internat des Clubs untergebracht. Das gesamte Gelände war eingezäunt und man kam nur mit einem Passierschein hinein. Das Training und die Anforderungen waren sehr hoch und ich war mit voller Konzentration und Freude dabei. Ich wollte unbedingt die Berliner Trainer davon überzeugen, dass ich auf die KJS gehörte. Das ganze Umfeld dort gefiel mir sehr gut. Die Turnhallen waren beeindruckend und mit allem ausgestattet, was ein Sportlerherz begehrt. Ich war mir sicher, man würde mich aufnehmen. Meine persönliche Bereitschaft, mich anzustrengen, hatte ich ja schon vor dem Test unter Beweis gestellt. Beim Abschlussgespräch sagte man mir dann aber, ich wäre nicht geeignet, ohne es näher zu begründen. Ich verstand die Welt nicht mehr. Hatte ich doch in allen sportlichen Prüfungen beste Ergebnisse erzielt. Ich merkte damals, dass man mir nicht die Wahrheit sagte. Es gab einen anderen Grund, den man verschwieg. Die erste politische Entscheidung war gegen mich gefällt worden, denn ich hatte Westverwandtschaft. Von Omas Seite gab es mehrere Geschwister, die in Westdeutschland lebten und uns besuchen kamen. Auch Oma fuhr als Rentnerin regelmäßig in den Westen. Über diesen Sachverhalt klärte sie mich auf, als ich wieder nach Hause kam. Ich war total enttäuscht. Als Mitglied des Sportclubs Dynamo Hoppegarten wäre ich aber Reisekader der DDR gewesen und mit Westkontakt war das nicht möglich. Das verstand ich als Kind natürlich nicht und konnte meine maßlose Enttäuschung nicht verbergen. Auch in der Schule sprach es sich herum, dass ich aus diesen Gründen abgelehnt worden war und nicht auf die Kinder- und Jugendsportschule gehen konnte. Wenn wir von unseren Verwandten aus dem Westen Besuch bekamen, nutzte ich dies zu zahlreichen Gesprächen, was mir bei diesen Gelegenheiten vor allem von meinem Großonkel erzählt wurde, brachte ich dann sehr zum Leidwesen meiner Lehrerin in der Schule an. Sie unterrichtete Deutsch und Staatsbürgerkunde. Ulrike Schneider war ihr Name und anfänglich war sie mir nicht einmal unsympathisch. Es waren meist kontroverse Diskussionen, die ich mit ihr führte und in denen sie mir anfänglich gute Beispiele entgegenhielt. Aber ich redete auch mit meinen Geschwistern Udo und Sabine häufig über Politik, so dass ich mit zunehmendem Alter immer bessere Argumente fand und in Diskussionen immer gewandter wurde. Dadurch konnte ich bei Gesprächen mit Frau Schneider im Staatsbürgerunterricht immer wieder mit praktischen Beispielen aufwarten. Mein Onkel erzählte mir stundenlang mit wachsender Begeisterung von Westdeutschland und ich hörte ihm aufmerksam zu. Diese Fakten kamen in der Schule nicht gut an. Meine Lehrerin vertrat schließlich die Auffassung, dass ich die Klasse negativ beeinflusse. Um den ständigen Auseinandersetzungen aus dem Wege zu gehen, ließ sie mich in den der 9. und 10. Klasse in die FDJ-Leitung wählen, mit dem Ziel, mich auf ihre Seite zu ziehen. Ihr Vorhaben scheiterte jedoch und ich wurde abgewählt. In der 10. Klasse wurde ich neben Beate freigesetzt. Ihre Mutter Renate Frei war Elternratsvorsitzende und laut Stasi-Unterlagen damals informelle Mitarbeiterin IM der Staatssicherheit tätig. Es ist daher wahrscheinlich, dass ich bereits als Schüler bespitzelt wurde. In einem Vier-Augen-Gespräch gab Ulrike Schneider mir einmal zu verstehen, es würde noch einmal ein schlimmes Ende mit mir nehmen. Mittlerweile hasste ich diese Lehrerin. Ihr Staatsbürgerkundeunterricht war gekennzeichnet von Hetzkampagnen gegen den sogenannten Klassenfeind. Viele Jahre später sollte ich Ulrike Schneider in der ihr früher so verhassten Gesellschaftsordnung wieder treffen. Sie hatte einfach das Fach Stabi gegen Französisch getauscht. Abgesehen von ihr fand ich die Schule nicht schlecht und glaubte auch zu wissen, dass ich einen guten Stand innerhalb der Klasse hatte. Ich gab mir immer große Mühe, die Dinge objektiv zu sehen und stets fair zu sein, so wie ich es von meiner Oma und im Sport gelernt hatte. Danke.
Ja, das war das erste Kapitel aus dem Buch Mundtot oder besser als Frage gestellt Mundtot. Jetzt kann man ja noch, wir haben ja noch so 18, 17 Minuten, kann man ja noch ein paar Fragen stellen. Die können dann gerne gestellt werden und der Buchautor Lothar Tietke wird sie sicherlich gerne beantworten. Also gibt es irgendwelche Fragen?
Also ich muss sagen, ich habe ja beide Seiten kennengelernt. Ich war sowohl in der DDR-Zeit in der Haftpsychiatrie untergebracht und nach der Wende von den damaligen Tätern, die mich damals in die Psychiatrie gebracht hatten, auch dann wieder in die Psychiatrie gebracht haben. Ich kann eindeutig sagen, dass die Behandlung in der DDR-Haftpsychiatrie katastrophal war. Also ich habe es ja hier versucht zu beschreiben im Buch. Also, ich bin der Meinung, nicht zu vergleichen mit der Psychiatrie im Westen.
Gibt es noch weitere Fragen?
Frage aller Fragen. Wie sind Sie überhaupt in der Psychiatrie gekommen? Was war der Anlass?
Der Hauptanlass war, ich hatte zwei Seefahrtsbücher beantragt. Ich wollte auf große Fahrt gehen, die ganze Welt bereisen. Beide Male wurde ich abgelehnt, ohne Begründung. Und ich hatte mich danach öffentlich geäußert, was diese Ablehnung und überhaupt die ganze Reisefreiheit und so damals anbelangte. Das war Anfang der 80er Jahre. Und dann ging es los. Und ich bin in einer Familie groß geworden, die sehr systemtreu war. Und mit meinen Äußerungen wäre ich normalerweise in den Stasi-Knast gekommen, aber dann hat man eben die andere Lösung vorgezogen und ich wurde in die Psychiatrie verbracht. Ja, ich war zur DDR-Zeit zweimal in der geschlossenen Haftpsychiatrie, einmal 6 Monate und ein zweites Mal nicht ganz so lange Zeit, ich glaube 2-3 Monate.
Der Haftpsychiatrie und der Psychiatrie, der normalen geschlossenen Psychiatrie.
Ja, ich muss sagen, das brutale Auftreten während des Tages dort von dem Personal, das war schon in der DDR extrem. Man hat halt wirklich mit aller Brutalität
gewaltet. Und das war ja dann nachher in der Psychiatrie, der geschlossenen Psychiatrie der BRD nicht der Fall in dem Maße. Kann man so sagen. Man ist in der DDR-Psychiatrie alleine gelassen worden. Die ganzen untergebrachten Leute waren auf einer kleinen Fläche sich selber überlassen. Und wie gesagt, dort waren, ich sage erst einmal, Kindermörder, Mörder und alles solche Sachen. Und die Brutalität untereinander war ja schon sehr, sehr groß. Und die Pflege haben dann auch dort eingegriffen und das war katastrophal.
Meine Frage, wurden da auch Medikamente verwendet in der DDR-Psychiatrie? Haben Sie das kennengelernt und können Sie es beschreiben?
Ja, ja. Wie gesagt, ich habe meine Krankenakte innerhalb einem Zeitraum von 3 Jahren gerichtlich einklagen müssen. Und dort ist alles aufgezeigt, mit welchen Medikamenten man mich behandelt hatte. Das waren schon 2 Hände voll am Tag, die man dort schlucken musste, mit Kontrolle, mit Mundkontrolle. Und was das alles für Tabletten waren, das kann man nicht nachvollziehen. Das weiß ich bis heute nicht. Ne?
Also, hallo? Hallo? Ja, jetzt. Ich hätte 2 Fragen. Und zwar die erste wäre... haben Sie jetzt in der Neuzeit nochmal Kontakt gehabt zu Mithäftlingen, also Mitinsassen und Pflegern? Und die zweite Frage wäre, ist das Buch Ihre Form der Verarbeitung? Und können Sie jetzt weitestgehend damit abschließen oder beschäftigt sich die Sache immer noch sehr?
Ja, zu eins muss ich sagen, man hatte keine Gelegenheit, in der DDR-Haftpsychiatrie dort Untergebrachte näher kennenzulernen. Das war einfach nicht möglich. Erstmal, weil wie gesagt, die Medikamentendosis sehr hoch war. Man wurde unter dem Netzbett untergebracht. Also man hat dort wochenlang, auch vegetieren müssen. Versorgt wurde man durch das Netz durch mit der Schnabeltasse. Schlimm, schlimm. Und die zweite Frage, ganz kurz nochmal.
Da ging es darum, ob Sie die Form, also das Ach so. Buch, das die Aufarbeitung ist.
Ja, wie gesagt, nach dem Zusammenbruch der DDR habe ich sofort angefangen, meine Aufarbeitung zu betreiben. Lange, lange Jahre mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Geld. Ich war 2-mal vor dem Bundesverfassungsgericht. Beide Male wurde ich vom Bundesverfassungsgericht nicht zur rechtsstaatlichen Entscheidung angenommen. Also sie haben meinen Fall abgelehnt. Auch weil die Täter nahtlos vom DDR-System in die BRD übernommen worden sind. Das ist auch ein Grund. Und ich habe jetzt mit diesem Buch, so glaube ich, meinen letzten Schlag getan. Und ich bin ganz froh, dass ich das alles aufgeschrieben habe und dass ich einen Verlag gefunden habe, Olaf Junge, Underdog. Und ich glaube, das ist die letzte Aktion gewesen.
Noch eine kleine Frage zum Schluss. Im Rahmen Ihrer Aufarbeitung haben Sie da versucht, auch mit den Tätern Kontakt aufzunehmen? Sind da Gespräche zustande gekommen? Und wenn ja, gab es da ein Schuldbewusstsein?
Also wie gesagt, mit den Tätern hat man natürlich versucht, in Kontakt zu treten, aber die sind nicht gesprächsbereit, in keinster Weise. Es ist einfach kein Dialog zurechtgekommen. Also es war nicht möglich. Man schweigt sich aus.
Bei Ihrer richtlichen Auseinandersetzung, haben Sie versucht, einzelne Leute zu verklagen oder wollten Sie generell Schadenersatz haben?
Also ich wollte rechtlich rehabilitiert werden. Eine Rehabilitierung für das, was ich durchgemacht habe. Und es war ja eine Psychiatrisierung, die dort stattgefunden hat. Ich war, wie gesagt, unschuldig in der DDR-Haftpsychiatrie, ohne Gerichtsbeschluss, ohne alles. Und diese Rehabilitierung wurde mir verweigert.
Ich sehe, dass es jetzt im Moment keine weitere Fragen gibt oder erst. Ach doch, ich glaube, die Dame, ja.
Wenn Sie sich zum Beispiel an die Beauftragte der Stasi-Unterlagen in Schwerin wenden würden, ja, wir haben so ein da ist ja inzwischen auch ein neues Rehabilitationsgesetz in Kraft getreten. Und also wir haben über diesen Weg sind wir beispielsweise rehabilitiert worden und gelten also auch als mit dem Status Verfolgte des SED-Regimes. So als Tipp.
Ja, wie gesagt, ich habe...
Sehr, 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 sehr aktiv. Vielleicht haben Sie irgendwie... Manchmal ist es ja auch wichtig, irgendwelche Ansprechpartner zu finden, die ja an der richtigen Stelle sozusagen sitzen.
Ja, wie gesagt, ich hatte den ersten Kontakt mit dem ersten Landesbeauftragten der Stasi-Unterlagen mit Herrn Motes. Das war schon sehr, sehr früh. Also ich habe die ganze Periode, die Herr Motes in Amt und Würden war, die habe ich hinter mir mit ihm immer im regen Kontakt gestanden, persönliche Gespräche geführt mit ihm, auch mit der nächsten Stasi-Beauftragten danach und. Also fast bis vor 2-3 Jahren immer mit Schwerin in Kontakt gewesen. Ich habe eine Akte dort gehabt, die ich mir aushändigen lassen habe. Wie gesagt, das führte keinen Weg dran vorbei, mich zu rehabilitieren. Ich habe auch bei Studien mitgearbeitet und wie gesagt, ich bin ins Leere gelaufen.
Was mir vorhin in Ihrer Vorstellung noch nicht so ganz klar geworden ist, das ist, wir, die in der DDR aufgewachsen und sind und dort gelebt haben, wir sprechen immer so unter uns, unter ja, der gelernte DDR-Bürger wusste, wie er sich zu verhalten hatte und wie besser nicht. Und eben in Ihrer Darstellung am Anfang war mir nicht klar, ich weiß zwar, was das Seefahrtsbuch beantragen und sowas alles betrifft, aber auch der normale Mensch, der nicht auf hohe See fahren wollte, der wusste, also die Allgemeinbevölkerung, meine ich damit, wusste auch, dass man da heftigst durchleuchtet werden würde. Und da reichte zum Beispiel schon eine Weihnachtsgrüße aus dem Westen oder so etwas, dass der Weg dorthin schon verbaut war. Aber was mir nicht klar war, in Ihrer Darstellung, wie das die Ablehnung dieses Antrags auf dieses Seefahrtsbuch in die Psychiatrie führen konnte. Das ist mir jetzt irgendwie nicht einleuchtend gewesen.
Ja, wie gesagt, ich war ein junger Mensch und war natürlich absolut mit den Ablehnungen nicht zufrieden, wo kein Vermerk drauf stand, weshalb ich abgelehnt worden bin. Ich bin danach nicht zur Wahl gegangen, 81. Das war auch schon eine große Straftat, sage ich jetzt schon mal, ne? Und wenn eben die Familie alle systemtreu waren und in den höchsten Positionen von SED und Stasi waren, dann war es schon mal, da kam es schon mal vor, dass man eben auch nicht in den Knast gegangen ist, dass man dann in die Psychiatrie gegangen ist. Aber alles das, was ich jetzt sage, kann man in diesem Buch nachlesen. Also die Zusammenhänge stehen da drinne.
Gibt es noch weitere Fragen?
Vielleicht, Sie haben draußen dann einen Tisch, da ja. Können Sie immer noch eine halbe Stunde lang Fragen beantworten, auch Ihr Buch signieren lassen, weil es kommt jetzt schon der nächste, ja? Das wäre nett.
Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich für das rege Interesse und für die vielen Menschen, die zugehört haben. Ja, also vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch und würde mich freuen, wenn der eine oder der andere das Buch mal kaufen würde, weil eben da dort ein Schicksal beschrieben wird, wie es nicht so...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.